hatte. Es beschäftigt uns, und unsere Predigtserie läuft ja jetzt schon der dritte Sonntag, zum Segen gesetzt. Ich habe meinen Teil heute überschrieben: gesegnet, um ein Segen zu sein. Letzte Woche ging es darum, so ein Segen zu sein, da wo wir draußen sind, in der Welt, am Arbeitsplatz, in der Schule, da wo wir draußen Menschen begegnen. Heute fassen wir den Kreis mal viel kleiner, und es geht darum, zum Segen gesetzt, ein Segen zu sein in unseren engen Beziehungen, im Umfeld, in unserem Alltag, da wo wir tagtäglich zusammen sind. Und ausgehend von diesem Spruch, wo Kadi auch schon erwähnt hat, vom Abraham, wo Gott zu ihm sagt, im 1. Mose 12, Vers 2 bis 3, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Diese Zusage kam zu Abraham, auch dass alle Geschlechter der Erde durch ihn gesegnet werden, als er noch kinderlos war. Und wir kennen die Geschichte, was für ein langes Hoffen, Bangen, Umwege gehen, Dinge in die eigene Hand zu nehmen, bei ihnen im Leben stattgefunden hat. Und sie wurden alt und hoch betagt. Sarah war schon durch die Wechseljahre, und dieser Nachkomme war noch immer nicht da. Aber durch ein Wunder, durch dieses Vertrauen in Gott, kam er auf übernatürliche Weise. Und sie wurden gesegnet mit einem Kind. Abraham entschloss sich, Gott zu vertrauen. Als er dann Isaak hatte, nahm er ihn auch mit auf seine Glaubensreise. Er hat ihm die Geschichten erzählt von den Vätern davor. Er hat ihn eingewiesen in seinen Glauben. Auch diese Geschichte, die Kathi uns erzählt hat, er vertraute Gott, dass Gott über seinem Kind wacht. Das wollte Gott, dass Abraham, dass die Väter ihren Kindern von ihrem Glauben erzählen, sie mit hineinnehmen in diese Beziehung mit Gott, ihnen erklären, wer Gott ist. Und in 5. Mose 6, Vers 1 bis 7 lesen wir: Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tut, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Land, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Ganz praktische Anweisungen, ganz praktische Tipps, mit unseren Kindern über das zu reden, was wir glauben, wie wir mit Gott unterwegs sind, zu Hause, in den Familien oder wenn wir unterwegs sind. Isaak war es ein großes Anliegen, seinen erstgeborenen Sohn zu segnen Und das finden wir immer wieder in der Tradition der Juden. Dieser Segen des Erstgeborenen war etwas ganz Besonderes. Und Esau hat nicht so viel darauf geachtet, aber Jakob war es ganz wichtig, auch etwas von diesem Segen abzubekommen. Und wir kennen die Geschichte, wie er mit Tücke seinem Bruder das Erstgeburtsrecht abgejuxt hat und sich vor seinem Vater verstellt hat. Dieser Segen hatte eine gravierende Bedeutung für sein Leben und er hat alles daran gegeben, diesen Segen zu bekommen. Es bedeutete das Wohlwollen des Vaters, dass etwas von dem, was in der Familie, in den Generationen da war, weitergeht durch diese Familie des Sohnes und bis zu den Kindeskindern, zu den Nachkommen. Es bedeutete, dass die Komponente des Himmels, des mächtigen Gottes, über solch einem Leben und der jeweiligen Familie und ihren Nachkommen stand. Segen Gottes in unserem Leben. Sehnen wir uns nach diesem Segen Gottes? Setzen wir auch alles dran, um diesen Segen Gottes in unserem Leben zu haben? Gott möchte segnen. Gottes Plan war es von Anfang an, dass jeder Mensch dieser Erde gesegnet war, indem er diese kleine Lebenszelle, Familie, gründete. Vater, Mutter, die in Liebe miteinander leben und in dieser Beziehung, in dieser gelebten Liebe, Kinder empfangen. Gott wollte, dass Freude da ist, wenn man merkt, man ist schwanger, man bekommt Nachkommen, man erwartet ein Kind. In der jüdischen Tradition wurde das zelebriert. Die Frau wurde von vielen Aufgaben des Alltags entbunden, dass sie Zeit hat, sich diesem Kind, das sie unter ihrem Herzen trägt, wie man so altmodisch sagt, Zuwendung gibt, sich vorbereitet, Zeit hat, sich vorzubereiten auf dieses Kind. Es war eine besondere Freude und eine besondere Zeit. Das Kind sollte schon im Mutterleib spüren, du bist willkommen. Wir freuen uns auf dich. Bei der Geburt war ein Riesenfest, als das Kind da war. Wie wichtig, Kinder so mit Freuden zu empfangen. Das ist ein Segen. So wie sie kommen, mit der Persönlichkeit, mit dem Geschlecht. In der Familie, in dem Aufwachsen, sie sollen Heimat finden. Einen Platz haben, dazugehören, sich geborgen fühlen, geschützt fühlen, versorgt. Alles, was sie brauchen, dem Alter entsprechend, Zuwendung und ihnen ja von unserem Glauben, wir als Eltern, erzählen und sie mit hineinnehmen. In der jüdischen Kultur, in der Pubertät, Bar Mitzwa, das, was wir hier als Teenager-Einsegnung oder in der Kirche als Konfirmation haben, ist so ein Abbild davon. Sie wurden im Glauben gelehrt, im jüdischen Glauben. Und es gab ein großes Fest. Ich ließ mir sagen, so eine Bar Mitzwa, diese Segnung eines jungen Menschen, der an der Schwelle ins Erwachsensein steht, ist so viel, was die Eltern aufwenden, wie eine Hochzeit in unserem Kulturkreis. Es wurde gefeiert, der Stolz der Eltern wurde ausgedrückt über diesem jungen Leben. Und es wurde Segen ausgesprochen. Segen für das erwachsene Leben, für die eigenen Entscheidungen. Und es war ein Höhepunkt für so einen Teenager, der sein Leben mehr und mehr in die Hand nimmt. Es wurde ihnen vom Vater Identität zugesprochen. Es wurde Gutes über ihnen ausgesagt. Und noch etwas, In der jüdischen Tradition wird immer am Schabbatabend ein besonderes Essen zelebriert. Der Schabbat beginnt am Freitagabend nach Sonnenuntergang. Die Hausfrau bereitet ein besonderes Essen vor, deckt wunderschön den Tisch. Und an diesem Abend versammelt sich die ganze Familie um den Tisch. Es ist ganz viel Symbolik und Tradition in diesem Schabbatessen. Ich persönlich war einmal eingeladen bei einer jüdischen Familie in Israel. Und es war für mich so eindrücklich und so berührend, so etwas mitzuerleben. Und die Frau zündet die Kerzen an, spricht ein Gebet, spricht einen Segen. Es wird dieses Essen genossen. Und am Ende des Essens steht der Vater auf und segnet seine Frau und segnet jedes Kind einzeln. Sie reden Gutes über den Kindern. Sie beten Segen in ihre Leben hinein. Und das einmal die Woche. Was für ein Geheimnis, dass Segen weitergeht. Und ich habe von einem amerikanischen Juden gehört, der in Amerika lebt, der das auch zelebriert in seiner Familie und auch mit anderen Christen Kontakt hat, der hat gesagt, da ist der westlichen Kirche etwas verloren gegangen. Wir sind so oft damit beschäftigt, unsere Kinder zu ermahnen, wie sie rumlaufen, dass die Haare falsch sind, die Farbe falsch ist, die Ausschnitte zu tief, die Ohrringe zu lang, vielleicht zu viel Piercing. Und das hat mich getroffen, als ich das gehört habe, wo ich mir dachte, Regina, schaffst du es, deinen Kindern das zu vermitteln, was in deinem Herzen ist? So oft halte ich mich an dem auf, das zu adressieren, was ich gerne anders hätte und nörgle an ihnen herum, anstatt ihnen das auszudrücken, was ich in tiefstem Herzen für sie empfinde. Und ich habe seit dort mich geübt, ihnen das auch auszudrücken, in kleinen Gesten, kleinen Geschenken, an Dinge denken, nachzufragen, wie Dinge für sie gelaufen sind, aber ihnen auch zu sagen, ich bin stolz auf dich. Es ist ein Geschenk, das wir dich haben. Du bereicherst unsere Familie. Gott hat einen guten Weg für dich. Du wirst es meistern. Gott hat dir alles gegeben, dass du erfolgreich sein wirst. Das ist, was der jüdische Segen für so ein Kind bedeutet. Und ich glaube, da, wo wir mit Kindern ganz normal zusammenleben, da gibt es viele Berührungspunkte, wie wir ihnen nicht was Aufgesetztes weitergeben, aber wo wir sie so ganz natürlich einladen in unsere Leben und in unseren Glauben, wie wir mit Gott umgehen. Ich habe es sehr bewusst gestaltet, so abends meine Kinder ins Bett zu bringen, bis sie so Teenager waren, und habe mir da Zeit genommen, ans Bett zu sitzen, kleine Andacht zu lesen, Kinderbibel zu lesen, auszutauschen, was denn gewesen ist, ob der Konflikt in der Schule mit einer Freundin immer noch da ist, und dann auch konkret zu beten für Dinge, die das Kind bewegt. Und ich war oft berührt, wie offen manchmal die Kinder waren und einfach auch von ihren Ängsten, von ihren Freuden einfach so kindlich erzählt haben. Und das war für uns ein guter Punkt, auch da Glauben zu teilen, ihnen Gott lieb zu machen, Gott mit zu integrieren in ihren Alltag, von dem zu reden, was wir selber haben. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Ein wichtiger Punkt war für mich ebenso, dass wir in Vergebung leben. Und ich musste es auch lernen, auch als Mutter, als Eltern, da, wo ich auch an meinen Kindern schuldig geworden bin, hinzugehen. zu stehen und nicht eine Ausrede zu haben, sondern zu sagen, das tut mir leid. Manchmal habe ich meine Kinder gekränkt und habe es gar nicht gemerkt. Ich weiß, einmal hatte ich mit einem meiner Söhne ein Gespräch, weil er oft an den Hausaufgaben immer rumtrödelte. Und ich ermahnte ihn, mach doch jetzt fertig. Mama, ich überlege immer noch, ob ich nicht ein Wort finde, das ein paar Buchstaben weniger hat, dann muss ich nicht so viel schreiben. Und dann wurde ich manchmal etwas lauter, dass er jetzt endlich seine Sachen erledigt. Und irgendwann sagte er zu mir, Mama, wenn du laut mit mir redest, fühle ich mich, als wäre ich so klein, als gar nichts. Das hat mich getroffen. Und ich habe gesagt, das tut mir leid. Ich möchte dir nie das Gefühl geben, dass du so klein bist. Ich habe dich so lieb und ich schätze dich. Und du bist für mich so wertvoll. Das soll es nie wieder geben. Wir arbeiten an diesem Punkt. Ich möchte nicht mehr laut werden, aber ich möchte auch von dir, dass du deine Dinge erledigst. Und das war für mich so eine heilsame Begegnung, mit einem meiner Kinder auch auf die unterschwelligen Dinge zu hören, wo wir manchmal uns dessen gar nicht bewusst sind, was wir ihnen vermitteln. Und es war für mich so heilsam zu sagen, es tut mir leid, vergib mir. Ich möchte dir diese Signale nicht schicken. Ich möchte, dass du weißt, wie kostbar du für uns bist, was für ein Geschenk du für uns bist. Und bei all dem habe ich auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir das nicht aus uns heraus tun können, sondern wir brauchen immer wieder auch unsere Zeiten, wo wir uns dem Segen Gottes aussetzen, wo wir in seine Gegenwart eintauchen, dort Orientierung finden, selber Segenszusagen finden, das Gute, was der Vater im Himmel über dich, über mich denkt, auch immer wieder neu zu hören. Und wenn dann unser Tank gefüllt ist, dann können wir es auch ganz einfach weitergeben. Dann wird es aus uns herauskommen. Und darum war es mir auch immer wieder wichtig, so diese Zeiten zu nehmen, bei Gott, sei es bei einem Spaziergang, sei es an einem ruhigen Ort, wo ich Stille habe, wo ich Muße habe und wo ich Gott zuhören kann. Und dann wird es zu einem ganz normalen Bedürfnis, wo ich diesen Segen empfangen habe, auch diesen Segen weiterzugeben. Ein Segen zu sein in unseren nächsten und direkten Beziehungen ist oftmals herausfordernd, weil da, wo wir eng miteinander leben, als Ehepaar, als Familie, Nachbarschaft, Verwandtschaft, wo auch immer, da kennen wir uns sehr gut. Und wir kennen auch vor allem die Schwächen voneinander. Und wir werden aneinander schuldig, auch in dem, wie wir miteinander umgehen. Und da braucht es immer wieder diese Momente, wo wir uns auch darunter beugen und diese Schuld bereinigen, wo wir es schaffen, in Vergebung zu leben. Und da ist jeder von uns gefordert, da wo Sand ins Getriebe kommt, in Beziehungen, diese Dinge zu reflektieren und unseren Teil anzuerkennen und uns dafür zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten. Und auch das schaffen wir nicht aus uns heraus. Aus uns heraus wollen wir Recht haben und wollen wir uns nicht beugen. Da habe ich so eine eindrückliche Geschichte erlebt auf den Philippinen im Kinderheim. Die Straßenkinder, die bei uns gewohnt haben, haben von Anfang an eigentlich keinen Segen erhalten. Sie wurden in Ablehnung und in Ignoranz in die Welt gesetzt und waren oft nicht mit dem Nötigsten versorgt. Dazu kam ganz oft noch verbaler, körperlicher oder sexueller Missbrauch, was einem jungen Menschen enorm zusetzt und viel kaputt macht. Und so hatten wir drei Brüder in unserem Heim, die von zu Hause fliehen mussten mit der Mutter, weil der Vater sie bedroht hat, mit dem Messer abzustechen. Und sie kamen zu uns ins Heim. Und als dieser Junge aufwuchs, hat er gesagt, wenn ich groß und stark genug bin, werde ich meinen Vater umbringen. Ich warte nur, bis ich groß und stark genug bin. Er hat unserer Familie so viel Böses angetan. Und der Junge wuchs in unserem Kinderheim auf, hat Jesus kennengelernt und dennoch war dieser Wunsch in ihm, dieses Unrecht zu begleichen, so stark. Erst als Jesus ihn so ganz mit seiner Liebe segnen konnte, hat sich in ihm etwas gewandelt. Und eines Tages hat er gesagt, jetzt kann ich meinem Vater vergeben. Gott hat mir so viel vergeben und hat mich grenzenlos und unverdient geliebt. Wie kann ich das meinem Vater vorenthalten? Es kam dann zu einer Begegnung zwischen diesen Brüdern und dem Vater. Und er konnte seinen Vater in die Arme schließen und sagen, Papa, ich vergib dir alles, was geschehen ist. Es war ein ganz berührender Moment, aber es blieb nicht dabei. Dieser Vater wurde schwer krank, kam ins Krankenhaus. Dort muss jeder für seine Behandlung selber bezahlen. Der Vater war mittellos. Dieser junge Mann war mittlerweile im Ausland und hat gut Dollar verdient. Als er davon hörte, dass sein Vater schwer krank, lebensgefährlich im Krankenhaus liegt, hat er gesagt, Harald, geh und bezahl alles. Ich werde es dir wieder erstatten. Das ist ein Akt der Vergebung und der Liebe. Und er musste ein halbes Jahr dafür arbeiten, um für die Krankenhauskosten seines Vaters aufzukommen. Ein Segen, der nur in Vergebung geschehen kann. Und wenn diese Liebe Gottes in unser Herz fällt. Und da sind auch wir in den kleinen Dingen, in unserem Leben, wo wir mit Menschen eng in Berührung kommen, immer wieder herausgefordert, uns von Gott zu lieben zu lassen, uns dessen bewusst zu sein, wie er uns vergibt, um dann auch fähig zu sein, dass wir vergeben können. Oder einige von uns sind bestimmt praktisch begabt und wissen, wie man mit Hammer umgeht oder mit Schneeschippe. Und jemand in unserem Umfeld hat einfach ja, Not daran, dass man eine praktische Hand unterstützt. Das sind so ganz einfache Dinge, wo wir gesegnet wurden und ein Segen sein können für unsere Umwelt. Und ich habe das vielfach gehört, im Anfang der Pandemie, als vor allem die alten Leute nicht rausgingen, um einzukaufen, dass oft auch eine Nachbarin oder ein Jugendlicher ging und hat gesagt, brauchst du was? Ich besorge es dir und stelle es dir vor die Haustüre. Das ist so ein Akt des Segens, der da getan wurde. Oder ich weiß noch gut, im Anfang, als wir hier zurück waren von den Philippinen, Harald war noch oft 3 Wochen immer wieder drüben. Ich war zu Hause mit den Kindern, Verwandtschaft nicht im engeren Umfeld. Wie gut hat es mir getan, als da der eine oder andere sagte, Regina, wenn was ist, wenn bei dir Not an Mann ist, du darfst bei mir anrufen, auch mitten in der Nacht. Ich habe es nie gebraucht, aber es war ein Segen zu wissen, es sind Menschen, die sind mit uns auf dem Weg und die leihen einfach eine helfende Hand. Es kann auch gut sein, dass du eine Gabe hast, zuzuhören. Von dem, was andere beschäftigt. Oftmals braucht es gar nicht mehr, als nur Verständnis zu zeigen, mit Anteil zu nehmen und mitzutragen, was den anderen beschäftigt. manchmal so einfach nur, es in uns zu tragen und zu Hause, wenn Gott uns an diese Person erinnert, für sie zu beten. Das ist eine große Hilfe. Oder wie Kathi es schon gesagt hat, du hast schwere Zeiten in deinem Leben erlebt. Eine Firma ging bankrott und es war für dich eine schlimme Zeit. Du hast Kinder verloren. Ich selber habe auch 4 Schwangerschaften unfreiwillig beendet und die Kinder verloren. Und viele junge Frauen sind seither zu mir gekommen und ich konnte ihnen zuhören. Ich konnte sie verstehen. Ich konnte für sie beten und sie ermutigen. Du hast eine Beziehungskrise hinter dir und hast erlebt, wie Gott dich da durchgetragen hat. Und mit dem, wo Gott dich getröstet hat, kannst du andere auch wieder trösten. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Unser Leben spricht oftmals mehr als unsere Worte. Und da möchte ich einen kleinen Brief zitieren von einem Jungen, der in sehr schwierigen und ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Er schrieb Folgendes: In unserer Nachbarschaft lebt eine alte Frau. Jeden Tag besuche ich sie. Bei ihr fühle ich mich als das wichtigste Kind auf dieser ganzen Erde. Wir spielen oftmals zusammen und wenn ich ihr etwas erzähle, hört sie sehr aufmerksam zu und interessiert sich. Sie versteht mich und wenn ich dann heimgehe, sagt sie zu mir in der Tür stehend: Ich bin ganz stolz auf dich. Der Brief wurde mit folgenden Worten beendet. Er sandte noch ein Bild von dieser alten, ärmlichen Frau mit. Dieses Bild zeigt, dass sie die schönste Frau der Welt ist. Ich hoffe, dass ich eines Tages solch eine Frau zum Heiraten finde. Dieser Junge wurde gesegnet von der Aufmerksamkeit und der Wertschätzung der alten Frau, wo er einfach nur sein konnte. Meine Schwester ist mit Multiple Sklerose erkrankt und sie ist im Rollstuhl. Sie kann nicht einmal mehr alleine in oder aus dem Bett oder zur Toilette. Und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, einfach da zu sein. Bei ihr kommen ganz, ganz viele Leute vorbei. Sie ist da und sie hört zu. Sie hatte ihre Kämpfe über all dem, was in ihrem Leben ist, aber sie fokussiert sich immer wieder auf das, wo sie Gott dankbar sein kann. Und da gibt es am Tag ganz viele Dinge. Und das hat sie zu so einem angenehmen Menschen gemacht, wo Leute einfach vorbeikommen können, rasten können, ermutigt werden, Heimat finden. Und sie wurde in dieser Tragik der Krankheit, wo sie Gott so ganz praktisch immer wieder erlebt, einfach zu einer Ermutigung und zu einem Segen für andere. Und auch für mich, wenn ich sie besuche, es stimmt mich oftmals traurig, sie so zu sehen, mit all ihren Limitationen und allem, was nicht geht. Aber ich gehe immer gestärkt von ihr weg und innerlich erfrischt über diesen Geist, wie sie ihr Leben lebt, in Dankbarkeit und mit einem Auftrag. Sie erlebt Gott in den alltäglichen Dingen, wo ich manchmal sage, wie machst du das? Da sagt sie, wenn es nicht geht, dann sage ich einfach, Herr Jesus, jetzt brauche ich dich ganz praktisch. Und entweder geht es dann irgendwie, oder er schickt mir jemanden, der mir das macht. Und das füllt sie so mit Dankbarkeit. Das inspiriert mich, auch so zu leben. Da, wo ich nicht so eingeschränkt bin, aber ich habe auch meine Limits, da einfach Gott ganz praktisch zu vertrauen und zu erleben, wie er eingreift und hilft. Und mit dem, was wir erleben, können wir auch einander dienen und füreinander da sein. Füreinander da sein, das ist so wichtig, auch gerade in unserer Zeit, wo ganz viel Einsamkeit ist. Ein kleines Beispiel aus unserer Familie. Haralds Vater war die letzten Jahre als Witwer ganz alleine zu Hause und hat sich selber versorgt. Er war nicht immer so der Vater, der da war, war auch sehr streng, war auch sehr cholerisch. Und die Jungs hätten allen Grund gehabt, die Verbindung nicht aufrecht zu erhalten. Das hat der Vater sehr geschätzt, dass jeder auch nach dem Tod der Mutter nach wie vor nach Hause kam und wir nach ihm geschaut haben. Und als er dann alt war, er war als junger Mann im Jugendkreis aktiv, war ein gläubiger Mensch und kam so durch den Erfolg seines Lebens von Gott weg und wollte nichts mehr von Gott wissen. Und als er dann alt war und nicht mehr konnte, öffnete sich hier ganz schnell in einem Altenheim hier im Schwarzwaldplatz und wir konnten ihn hierher holen. Er war nicht einmal mehr 14 Tage dort. Wir sind ihn täglich besuchen kommen und haben auch gebetet, dass Gott doch noch eine Tür aufmacht. Er hat Gott gekannt, dass er Gott noch kennenlernt und wieder klar Schiff mit ihm macht. Und so das letzte Moment, wo wir noch mit ihm reden konnten, er war schon sehr schwach, konnten wir mit ihm das Vaterunser beten, im Psalm 23 lesen, ein Kirchenlied singen. Und dann habe ich so gesagt, Vater, und jetzt mach doch Frieden mit Gott. Und dann hat er genickt, dass das ganze Bett gewackelt hat. Und noch einmal habe ich gesagt, und dann weißt du, dass du Mutter auch wieder sehen wirst in der Ewigkeit. Und noch einmal. Und dabei haben wir es belassen. Und da wurde es mir so wichtig, wie kostbar es ist, wenn wir einfach füreinander da sein können. Und wo Gott dann manchmal nochmal so im letzten Moment Dinge öffnet. Und da, wo wir gesegnet waren, wir so einen Segen weitergeben können an andere. Ein Segen sein, ein Segen werden. Da geht es um unser Sein, nicht in erster Linie ums Tun, ums Machen. Vielleicht heißt ein Segen werden zuerst einmal weniger zu tun und mich daran zu freuen, wer ich vor Gott bin und seinen Segensworten zuzuhören. Wenn wir wie Abraham aus der Freundschaft mit dem ewigen Gott leben, werden wir Menschen, die selbst immer wieder von Gott berührt und gesegnet werden. Da bin ich vielleicht schon ein Segen, ohne etwas Besonderes zu machen. Wer aus Freundschaft mit Gott lebt, der wird voraussichtlich freundlich. Wer sich die Liebe Gottes gefallen lässt, wird voraussichtlich liebevoll. Wer vor Gottes Augen Gnade gefunden hat, wird mit anderen gnädig sein. Wer von Gott gesegnet ist, wird voraussichtlich ein Segen sein.